wollen auch danken. Vater, wir wollen dir heute Morgen ganz herzlich danken, dass du durch deine Gnade es uns geschenkt hast, dass wir dich sehen, wie du bist, in deiner Herrlichkeit, in deiner Liebe, die jede Grenzen sprengt. Und auch in deiner Gnade, Herr, die etwas unergründlich Tiefes hat. Und wir möchten dich bitten, Herr, dass gerade in diesen Tagen einfach diese zentralsten Dinge uns wieder in einer neuen Weise lebendig werden. Du weißt, Herr, dass je älter wir werden, je größer ist auch die Gefahr, dass wir uns an die Dinge gewöhnen, dass wir alles wissen und dass es nicht mehr lebt. Wir wollen dich bitten, dass du es schenkst in diesen Tagen, dass uns wieder eine heilige Ursprünglichkeit durch deinen Heiligen Geist gewirkt, uns überfällt und bewegt. Ich möchte dich bitten, Herr, jetzt auch für diese Stunde, dass du sie segnest, so wie wir es brauchen. Und das ist auch wieder ganz individuell, Herr. Du redest zu jedem Einzelnen ganz unterschiedlich. Und das möchte auch heute Morgen geschehen. Und dann ist es auch optimal, dein Reden. Wir wollen unsere Herzen öffnen und vertrauen darauf, Herr, dass es jetzt geschieht. Amen. Amen.
So, guten Morgen noch einmal. Nun bin ich heute Morgen dran und das Thema lautet ja das Wort Gottes auf sein Vollmaß bringen oder das Wort Gottes auf sein Vollmaß gebracht durch den Apostel Paulus. Ich habe heute Morgen zwei Teile. Zunächst werde ich über dieses Wort etwas sagen und ich denke, dass da noch genug Zeit bleibt, um noch zu ergänzen durch das Thema über die Entwicklung des Alten Testamentes, das Werden des Alten Testamentes. Letztes Jahr habe ich etwas gesagt über die Entwicklung des Neuen Testamentes oder Entstehung. Und heute möchte ich das noch nachlegen mit der Entstehung des Alten Testamentes. Wenn ich es auch nachher nochmal sage, beim Neuen Testament bin ich abhängig von all dem, was die vielen weisen Leute und Gelehrten uns erzählen und schreiben. Beim Alten Testament ist das anders. Da habe ich eine sehr eigene und selbstständigere, sage ich mal, Meinung, auch wenn man hier natürlich abhängig ist von dem, was in den Gelehrtenstuben erarbeitet worden ist. So viel einmal zum Start. Und nun lesen wir die zugrunde liegende Schriftstelle. Es ist Kolosser 1, dort der Vers 25 und ich lese bis Vers 27, weil das zusammengehört. Nach der unrevidierten Elberfelder Übersetzung. Ich lese den 24., um den Anschluss an den 25. zu bekommen. Jetzt freue ich mich in den Leiden für euch, das ist letzten Endes Kolosse, letzten Endes die Gemeinde, und ergänze in meinem Fleische, was noch rückständig ist von den Drangsalen des Christus für seinen Leib, das ist die Gemeinde, und jetzt kommt der Anschluss, der Gemeinde, deren Diener ich geworden bin, nach der Verwaltung Gottes, die mir in Bezug auf euch gegeben worden ist, nämlich um das Wort Gottes zu vollenden, auf sein Vollmaß zu bringen, zu erfüllen, vollzumachen. Und nun geht es weiter, und das ist interessant. Das Geheimnis, welches von den Zeitaltern und von den Geschlechtern her verborgen war, jetzt aber seinen Heiligen geoffenbart worden ist, denen Gott kundtun wollte, welches der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses sei in oder unter den Nationen, dann kommt es, welches ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und nun muss ich noch den 28. dazu lesen. Den wir verkündigen, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit, auf dass wir jeden Menschen vollkommen in Christus darstellen. Soweit einmal. Ach, dann kann ich das nach links legen. Nun will ich einmal versuchen, den Zusammenhang dieses Textes zu analysieren, den Paulus gibt in den Versen 26 und 27 eigentlich schon die Antwort darauf, was ist die Wortvollendung? Vers 25, Paulus hat das Wort Gottes zur Fülle gebracht, auf sein Vollmaß gebracht. Und dann wird dies, wie wir gelesen haben, den Heiligen wird dann diese Wortvollendung bekannt gemacht. Das sind alle diejenigen, die den Geist Gottes tragen und wiedergeboren sind. Und dann sagt Paulus schon die Antwort, das hat mich sehr erstaunt, wie ich dann tiefer eingestiegen bin in den Text. Und er sagt, die Wortvollendung besteht aus dem Geheimnis, das von den Zeitaltern und Geschlechtern verborgen war. Und jetzt führt uns über diesen Satz Paulus in Römer 16, Vers 25 und 26 und in Epheser 3, Vers 4 und 5, wo ebenfalls von der Eröffnung des verborgenen Geheimnisses gesprochen wird. Ich lese das nachher. Und dann wird weiter ausgeführt am Schluss, Vers 27, dieses Geheimnis enthält den Reichtum der Herrlichkeit, wie er in den Nationen verkündigt worden ist. Und dieses Geheimnis lautet, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und nun muss ich die ergänzenden Schriftstellen hinzufügen und dann können wir das mal auflisten, was dieses Geheimnis alles beinhaltet. Römer 16, Vers 25 und 26. Römer 16, Vers 25 und 26. Dem aber, der euch zu befestigen vermag nach meinem Evangelium und der Predigt von Jesus Christus, nach der Offenbarung oder Enthüllung des Geheimnisses, das in den Zeiten der Zeitalter verschwiegen war, jetzt aber geoffenbart und durch prophetische Schriften nach Befehl des ewigen Gottes zum Glaubensgehorsam in alle Nationen hinein kundgetan worden ist. Damit besteht dieses Schriftergänzung auch darin, den Glaubensgehorsam in alle Nationen hineinzutragen. Und dann noch Epheser 3, Vers 4, wo wieder etwas von dem verborgenen und jetzt geöffneten Geheimnis steht. Epheser 3, Vers 4 und 5 natürlich. Ihr könnt beim Lesen mein Verständnis, und jetzt kommt das Wort, in dem Geheimnis des Christus erkennen, oder auch merken, welches in anderen Geschlechtern den Söhnen der Menschen nicht kundgetan worden ist, wie es jetzt geoffenbart worden ist seinen heiligen Aposteln und Propheten im Geist, dass die Nationen Miterben seien und mit einverleibt und mit Leib und Mitteilhaber seiner Verheißungen in Christus Jesus durch das Evangelium, dessen Diener ich geworden bin. So, und dann ist dieses verschwiegene Geheimnis dieses, das ist das Geheimnis Christi, und es lautet, dass die Nationen Miterben und Mitleib und Mitteilhaber der Verheißungen in Christus Jesus sind. Und das führt uns dann unweigerlich auch nach Epheser 1, Vers 9 zu dem Vorsatz Gottes, alles in dem Christus unter ein Haupt zu bringen. Und darin hat auch die Gemeinde natürlich sein Leib, ein Erbteil, Epheser 1, Vers 11. Und wir haben eine frühere Hoffnung, ein ganz wichtiger Vers, die anderen kommen nach, wir haben eine frühere Hoffnung, eine frühe Erwartung, Epheser 1, Vers 12, und wir sind nach seinem Vorsatz berufen, 2. Timotheus 1, Vers 9. Wir haben sogar schon vor den Zeitaltern Gnade erlangt, ebenfalls 2. Timotheus 1, Vers 9. Und nun wieder zurück zum Kolosserbrief, dieses verschwiegene Geheimnis, das nun Paulus enthüllt und offenbart, ist nach Kolosser 1, Vers 26, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und nun habe ich ganz bewusst den Vers 28 dazu gelesen, weil nämlich dieses Geheimnis, dieses Hoffnung der Herrlichkeit nicht nur uns betrifft, sondern Paulus fügt sofort an, dass diese Hoffnung der Herrlichkeit verkündigt wird, dass jeder Mensch ermahnt wird, nicht nur wir. Dass jeder Mensch belehrt wird, nicht nur wir. Sondern dass jeder Mensch vollkommen in Christus dargestellt wird. Und das weist uns darauf hin, dass die Hoffnung der Herrlichkeit für alle Menschen gilt. Ja, sogar für die ganze Schöpfung. Denn nach Römer 8, Vers 21 wird die ganze Schöpfung freigemacht zu der Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Ja, und nun habe ich diesen etwas komplizierten Weg gewählt. Einfach, um die Schriftbasis zu schaffen, nach der Schrift selbst natürlich, was das ist, Wortvollendung, das Wort Gottes auf sein Pleroma, wie er das griechische Wort heißt, in seiner Fülle darzustellen. Und nun können wir daran gehen, was ist nun eigentlich diese Wortvollendung, die uns Paulus gegeben hat. Wie schon gestern oder in diesen Tagen gesagt, ist das Wort Plero als Zeitwort und Pleroma als Hauptwort, heißt eigentlich auf sein Vollmaß bringen, ein Gefäß vollmachen, etwas erfüllen. Man kann vielleicht auch übersetzen, etwas vollenden oder das Hauptwort Vollmaß, Erfüllung. Die konkordante Wiedergabe bringt ja das Wort vervollständigen. Auf seine Vollständigkeit bringen kann man das dann auch übersetzen. Paulus hat das Wort Gottes voll gemacht. Auf sein Vollmaß, auf seine Fülle gebracht. Also heißt das, da fehlte etwas. Lange Zeit habe ich mir das vorgestellt wie eine Pyramide. Da habe ich gedacht, unten so das Alte Testament, und dann kommt das Gesetz, und dann kommen die Propheten, und dann kommen die vier Evangelien, dann kommt die Apostelgeschichte, dann kommen die Briefe, dann kommt die Offenbarung, inhaltlich gesehen, nicht zeitlich. Und oben drüber, Spitze der Pyramide, das war der Paulus. Ich habe dieses Bild völlig verworfen. Es ist einfach falsch. Sondern hier muss man eher denken an ein Gefäß, wo etwas vollgemacht wird. Und ich habe da ein Bild gefunden, und ich ergänze das nachher noch durch zwei andere, habe ein Bild gefunden, wie man sich das vorstellen könnte. Und hier muss man immer sagen, wir sind Menschen, unsere Beispiele, die hinken manchmal ein bisschen. Während die Gleichnisse der Schrift sind ein wunderbares Abbild von dem, was Gott uns gegeben hat. Und so habe ich mir das nun so vorgestellt wie ein Gefäß, das gefüllt ist mit Atomen und Molekülen. Und die Atome sind die 22 Buchstaben des hebräischen Alphabetes und die 26 Buchstaben des Neuen Testamentes, des griechischen Testamentes. Eigentlich haben die Juden ja 27 Buchstaben. Und zwar haben sie nämlich 5 Schlussbuchstaben, also das Chaf und das Mem, das M und das Nun, das N und noch 2, 3 andere Buchstaben, die werden am Schluss anders geschrieben. Und deshalb zählen viele auch 27 Buchstaben und sagen dann, der mittelste Buchstaben des hebräischen Alphabetes, das ist der 14., das ist das Mem, das M, das normale M. Sag ich, Mensch, habe ich den diskutiert, verstehe ich nicht. Doch, das sind mit den Schlussbuchstaben sind das 27 Buchstaben. Nun ja, das braucht uns jetzt nicht in die Vertiefung hineinführen. Es sollte einfach, wenn wir schon bei diesem Thema sind, einfach zur Ergänzung gesagt worden. Bleiben wir bei den 22 Buchstaben des Alten Testamentes und den 26 des Neuen. Ja, und dann bilden diese Atome Moleküle, das sind die Worte. Und diese Moleküle bilden ganze Ketten, das sind die vielfältigsten Wortverbindungen. Und dann haben diese Atome, diese Buchstaben wieder Zahlen und diese Moleküle, diese Wörter, die haben auch wieder Zahlen und bestehen wieder aus Zahlen. Und so bilden die Molekülgruppen ganze Sätze und Satzverbindungen. Und diese Satz- und Wortverbindungen oder beim Beispiel zu bleiben, diese Atom- und Molekülverbindungen ziehen sich durch die ganze Schrift. Wie ein roter Faden, könnte man sagen. Sie korrespondieren miteinander, sie sprechen miteinander, sie stehen in Beziehung untereinander. Sie stehen in logischen, wichtig, logischen Verbindungen untereinander. Und manche Worte ziehen sich wie molekulare Perlenschnüre. Sie können das Ding sich auch nicht als eine Perle vorstellen. Eine Perle, ein Atom und dann diese kurzen Perlen, die Wörter, und kann man ja dann in eine Schachtel legen. So könnte man sich's auch vorstellen. Also, und diese molekularen Perlenschnüre ziehen sich durch die ganze Schrift hindurch. Wichtige Begriffe stehen wie einer auf dem anderen und stützen sich. Andere Wörter haben vielleicht nur ein einziges Vorkommen. Sie stellen vielleicht ganz wichtige Höhepunkte dar. Sie stehen wie wichtige Höhepunkte im Raum. Jetzt könnte man vielleicht sagen, wie eine Spitze einer Pyramide. Andere sind wie Katalysatoren, das heißt, sie ermöglichen, dass man wieder andere Verbindungen in der Schrift herstellt. Und nun möchte ich ein Beispiel bringen. Es gibt in Psalm 100, da habe ich noch gar nicht die ganzen Ketten und dargestellt, jetzt einfach mal ein Beispiel, um zu zeigen, wie das so in der Schrift zugeht. Ein Wort in Psalm 139, Vers 16 lautet, das ist dieses bekannte Wort, du sahst meinen Knäuel in der Verborgenheit. Und da steht im Hebräischen das Wort Golem. Das kommt nur einmal vor. Und nur an dieser Stelle. Das übersetzt man das Zusammengewickelte. Du sahst meinen zusammengewickelten Keim. Und wir lesen ja alle Zeitungen und kriegen moderne Informationen. Da kann man sich ja das heute vorstellen, wie da unser Urembryo zusammengewickelt war. Und da gibt es auch noch ein Zeitwort dazu. Das kommt auch nur einmal vor. Als Elisa, nachdem Elia in den Himmel gefahren war, seinen Mantel zusammenwickelte, da steht das Wort Galam. Und jetzt wissen wir einfach, hier hat Elisa etwas zusammengewickelt, folglich kann man das Wort Golem, das ja nur einmal vorkommt, auch mit zusammenwickeln übersetzen. Und so stützt ein Wort das andere. Aber jetzt geht die Geschichte weiter. Und da ist Samson Raphael Hirsch ein großer Experte gewesen, der in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts die Schrift kommentierte, die fünf Bücher Mose, die Psalmen. Das sind wunderschöne Kommentare von dem Rabbiner Samson Raphael Hirsch. Und er hat mit dieser Methode auch gearbeitet. So, und jetzt hängt dieses Wort Galam wieder zusammen mit Gal oder Galal, so heißt das Zeitwort. Und Galal heißt Rollen, Zusammenrollen. Das ist eine innere Verbindung. Galam, Galal. Und Gal ist der Steinhaufe. Ich meine, Gilead will dazugehören zu dieser Wortverbindung. Aber Galgal ist das Rad. Und Gilgal ist die Abwälzung. Und Gulgolet, Hebräisch, im hebräischen Bibel, ist der Schädel. Hängt alles mit Galal zusammen. Und Golgatha ist gräzisiert und heißt Schädelstätte, bedeutet aber auch Abwälzung. Und Galal heißt auch Kot, verstehen wir doch, das ist so ein Häufchen. Oder Gel, aber Gal ist auch die Quelle, da rollt etwas heraus aus der Erde. Und das ist wieder verwandt mit Gala, ein H hinten, G-L-H, Gala. Das heißt entblößen. Es kommt im Alten Testament häufig vor. Wälder werden entblößt, Menschen werden entblößt. Und davon stammt wieder das Wort Galut, die Verbannung der Juden in die Zerstreuung. Und so hängt eines am anderen in der Heiligen Schrift. Wenn ich das jetzt weitergetrieben hätte, hätte man bestimmt noch viele, 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 viele Verbindungen herstellen können. Jetzt könnte ich Gal und vor das Gal noch ein Wort setzen. Ich weiß nicht, ob es Agal gibt zum Beispiel oder irgend so etwas. Und schon wieder könnte man ein Geflecht bilden. Das geht im Hebräischen wunderbar. Dann haben die Wörter Vorsilben. Im Hebräischen bestehen die aus einem Buchstaben. Ein Mem oder ein Taf. Aber auch im Griechischen gibt es manche Wörter, die haben wunderschöne Vorsilben. Da bin ich immer wieder erstaunt. Ein Syn, das heißt dann mit, und ein Anna, das heißt hinauf, und wie das alles heißt, bei einem einzigen Stamm. Und das verbindet sich alles durch die Schrift hindurch. Und eines hängt am anderen. Manchmal meine ich, und nun kommt das zweite Bild, das ich aber nicht zu sehr strapazieren möchte, meine ich auch, das Wort Gottes ist wie ein ganz großes Gehirn. Es hat zwei Hälften und jede Zelle, jedes Teilchen dieses wunderbaren, hochkomplexen Gebildes, ich kann wieder nur das Fremdwort nehmen, korrespondiert miteinander, das steht miteinander in Beziehung. Ich habe gehört oder gelesen, dass das Gehirn mit jeder Zelle im Körper in Verbindung steht. Verständlich, die kann doch nicht ihr eigenes Leben führen. Natürlich, wenn es nicht mehr in Verbindung mit dem Gehirn steht, dann kommen ja diese Themen, die wir ja immer wieder hier hören, wie Krebs und solche Dinge. Und wer dieses Wort anfasst, dem tritt es entgegen. Es beginnt auch mit ihm zu reden, zu korrespondieren. Es trifft jeden, der es anfasst. Es gibt hartgesogene Gottesleugner, die die Bibel oft anfassen und trotzdem nicht glauben, dass sie Gottes Wort ist. Darunter sehe ich insbesondere die hochgelehrten Theologen. Aber viele, viele Ungläubige, etwa im Kommunismus, es gibt ja dieses Zeugnis, die haben die Bibel angefasst. Ja, sie sollten etwas gegen die Bibel schreiben. Und zum Schluss hat sie die Bibel überwältigt. Auch das Wort Gottes könnte zwei Hälften haben, wie dieses Gehirn, und doch bildet es eine geschlossene Einheit. Es gibt eine praktische und eine theoretische Seite. Es gibt eine männliche und eine weibliche, und doch bilden sie ein Leib. Das ist wichtig. Man darf ja nichts auseinanderdividieren. Man kann es mal gesondert darstellen. Natürlich, das brauchen wir, um es zu verstehen. Aber dann müssen wir schnell wieder zusammenfügen. Oder es gibt ein Abraham und eine Sarah. Es gibt einen Bräutigam und es gibt einen Braut. Es gibt Israel als einen Sohn und als eine Tochter. Das ist die berühmte Sache in Hosea. Einen Lo-Ami, nicht mein Volk, und eine Lo-Ruchama, nicht begnadet oder nicht, die nicht Barmherzigkeit empfiehlt. Und dann sollten wir auch nicht vergessen den siebenarmigen Leuchter. Auch er hat zwei Seiten. Den Geist der Weisheit und des Verstandes. Praktisch, theoretisch und praktisch. Den Geist des Rates, theoretisch, und den Geist der Kraft, die Praxis. Die Erkenntnis Gottes, theoretisch, und die Furcht des Herrn, die praktische Auswirkung. Aber dieser siebenarmige Leuchter hat eine Mittelachse. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, das ist der Schaft sozusagen des Herrn an dem siebenarmigen Leuchten, die Herrenachse, die Mittelachse, und das ist der Christus. Und jetzt kommt das, wird das Wort noch viel interessanter. An ihm, an dem Christus, hängt das ganze Wort. Alle diese 22 Buchstaben des Alten und die 26 Buchstaben des Neuen Testamentes, alle weisen auf ihn hin und alle beinhalten ihn. Und deshalb sagt er ja auch, ich bin das A und das Omega, oder ich bin das Alpha und das Omega. Und alttestamentlich gesprochen, ich bin das Aleph und das Taf und der Lebendige. Es gibt einen Artikel von Wolfgang Jugel, der ist viele Jahre alt, über das Atta. Das heißt du, ganz einfach, männlich du, A-T-H. Weiblich nur A-T, aber männlich A-T-H, du. Aleph, der Erste, Taf, der Letzte, und He, Ha, das Lebenswort, der Lebendige. Und das steht ja in Offenbarung 1, ich bin der Erste, ich bin der Letzte und der Lebendige. Und dann hat Gott in dieses Buch, ich könnte es auch sagen, in dieses Gefäß mit Molekülen, ich könnte auch sagen, dieses Gehirn, Bereiche hineingemacht. Da gibt es den Bereich Israel. Da gibt es den Bereich Völker und Nationen oder Nationen. Da gibt es Bereich Engel. Da gibt es den Bereich Schöpfung. Da gibt es den Bereich Gesetz. Da gibt es die verschiedenen Heilskörperschaften, die darin einen Platz haben. Und da gibt es auch die Gemeinde drin, die es bis Paulus so nicht gab. Wer ein Bibelstudium treibt und auch nur ein Teil eliminiert, bekommt Probleme mit den anderen Teilen. Ich weiß, das ist furchtbar schwer oft. Man hat eine schöne Bibelarbeit ausgemacht. Und dann gibt es noch ein Wort, das passt nicht ins System. Dann fangen sie an zu knobbeln und regen einen schwitzigen Kopf und Hände. Es geht nicht. Ich habe so einen Fall ausgearbeitet vor kurzem. Ich habe gesagt, lieber Gott, jetzt schmeiße ich das Ding weg, wenn du mir nicht zeigst, wie ich diese Bibelstelle auslegen muss. Ich komme nicht weiter, ich habe alles fertig und das bringt mir alles durcheinander. Ja, und dann ging's doch. Er hat dann geholfen. Keine Sorge. Sonst würde ich es auch nicht sagen. Also, das ganze Wort ist wichtig. Jedes Buch. Aber unsere Tragik ist halt die, dass wir nicht das ganze Wort erfassen können, wegen unserer fleischlichen Natur. Und da ist es einfach so, ist das Wort Gottes ist durch den Geist gegeben und der Geist muss uns das Wort aufschließen. Anders geht es nicht. Ja, nun wieder zu Paulus. Vor Paulus waren schon alle anderen Bereiche in diesem Wortgefäß eingeordnet. Nicht unbedingt zeitlich, aber von ihrer Idee und ihrem Platz her. Obwohl man heute auch bestreitet, dass zum Beispiel Johannes die Offenbarung, die er auf Patmos schrieb, in der Zeit des Domitian geschrieben hätte, also da um 90 herum nach Christus. Es gibt Forscher, da gehört übrigens auch der Rainer Riesner zu, ein frommer Mann, der in Dortmund lehrt, der sagt, es ist sehr fraglich, es könnte auch viel früher gewesen sein. Und ob unter Domitian diese Christenverfolgung war, die ist uns auch nicht mehr so ganz sicher. Also ich möchte in diese Diskussion nicht eingreifen, aber es passt eigentlich ein bisschen in mein System, wenn der oder würde hineinpassen, wenn der Johannes ein bisschen früher wäre. Also jedenfalls, egal jetzt wann das nun zeitlich das letzte Buch hinzukam, Paulus hat von seinem qualitativen Wert her das Wort Gottes auf die Fülle, auf das Vollmaß gebracht, zur Fülle gebracht. Nun die Frage, mit welchem Vokabular, was ist das nun? Was hat er da gebracht? Was hat die Fülle des Wortes ausgemacht? Was hat noch gefehlt? Nun sind Sie alle geschult natürlich in dem Evangelium, das Paulus verkündigt hat. Und jetzt müsste ich fast sagen, ich trage Eulen nach Athen, wie man so schön sagt. Ich sage euch was, was ihr schon längst wisst. Aber ich tue es trotzdem. Es gehört ja zu meinem Thema. Der Inhalt auch nochmal zurück zu diesem verborgenen Geheimnis, das da geoffenbart wird, um das es da geht in dieser Wortvollendung, das ist zunächst einmal die Rede vom Vorsatz Gottes. Das war bisher in der Schrift so nicht bekannt. Dass Gott einen Vorsatz hatte, längst vor Grundlegung der Welt und ihn dann in Christus hineingelegt hat und Christus ja gesagt hat, sein Sohn ja gesagt hat und jetzt kann die ganze Heilsgeschichte beginnen. Und dann wird es vollendet mit der Rede vom Glaubensgehorsam in alle Nationen hinein. Da gehören wir, mit uns fing es an, mit den Gläubigen aus Juden, zuerst, muss man auch hinzufügen, und Nationen und Heiden. Dann mit der Rede vom Haupt und vom Leib Christi. Das ist ja nun das Zentrale, das uns so geläufig ist. Die Rede von der Gemeinde, dem Leib Christi. Und viertens, das war jetzt das Dritte, als Erste war die Rede vom Vorsatz Gottes, das Zweite die Rede vom Glaubensgehorsam in den Nationen, dass wir gläubig werden konnten überhaupt. Das Dritte in meiner Auflistung, die Rede vom Haupt und vom Leib Christi, damit der Gemeinde Jesu. Das Vierte ist die Hoffnung der Herrlichkeit als offenbartes Geheimnis. Und das, wie ich schon sagte, das ist die Hoffnung der Herrlichkeit für die ganze Schöpfung. Nicht nur für Israel, sondern für die ganze Schöpfung. Für das ganze All, für jeden Menschen, wie es letzten Endes in Kolosser 1, Vers 28 steht. Noch einmal Römer 8, Vers 21, dass auch die Schöpfung freigemacht wird zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Fünftens, es gibt bei Paulus noch das eine oder andere Thema, dass er als einziger prägnant dargestellt hat und bei den anderen nicht so vorkommt. Ich habe das nicht alles untersucht, aber mir ist eines aufgefallen, das möchte ich sagen. Der Begriff Rechtfertigung ist ein ganz eigener, zentraler Begriff bei Paulus, der so nirgends mehr im Neuen Testament vorkommt. Das Wort, ich habe das aufgearbeitet nach der Konkordanz, der konkordanten Wiedergabe, da sind die Dinge sehr schön aufgelistet. Das Wort rechtfertigen kommt in den drei ersten Evangelien vor. Beispielsweise der Zöllner ging gerechtfertigt hinaus vor dem Pharisäer. Und dann kommt es noch dreimal im Jakobusbrief vor. wo davon gesprochen wird, dass Abraham und die Rahab aus Werken gerechtfertigt worden sind. Und alle anderen Stellen beinhalten Paulus. Auch Apostelgeschichte 13 kommt es vor, da spricht Paulus. Nun möchte ich das wenigstens auflisten, was er da mit der Rechtfertigung uns gesagt hat, was er da aufgelistet hat. Natürlich ist wichtig, in der ganzen Urchristenheit war dieses Thema Rechtfertigung bekannt. Aber Paulus war es vorbehalten, dies aufzuarbeiten. Und dann wissen wir doch, gerechtfertigt aus Glauben, das ist ja der große evangelische Schlachtruf Martin Luthers gewesen. Gerechtfertigt aus Glauben. Römer 3, das können Sie selber nachlesen. Und Galaterbrief. Gerechtfertigt durch das Blut. Römer 5, Vers 9. Gerechtfertigt durch das Blut. Das Blut des Lammes reinigt uns. Gerechtfertigt in seinem Namen. 1. Korinther 6, Vers 11. Der Name ist eine Macht. Der Name Jesus ist eine Macht. Christus ist kein Name. Aber Jesus ist ein Name. Christus ist ein Titel. Das ist der Amtsträger, der die Salbung hat. Im Hebräischen ein kleiner Schlenker, ein kleiner Schwenk zum Messias. Da gibt es, wenn das der Gesalbte ganz richtig mit der Gesalbte Messias, mit der Gesalbte übersetzt, die Übersetzung der Gesalbte mit Messias ist nicht ganz richtig. Wenn es ist ein Passiv, dann ist es Maschuach. Und dann ist es der gesalbt wurde. Aber Messias, das ist auch wie Pagit, hinten ein I, der Amtsmann, der das Amt trägt. So auch Maschiach, der den Geist, die Salbung trägt, der ist der Salbungsträger. Das ist eigentlich Messias. Ja, und das ist eigentlich kein Name, das ist ja ein, er ist der Amtsträger, der Salbungsträger, das ist ein Amt, eine Aufgabe. Also, da bin ich irgendwo jetzt hängen geblieben. In seinem Namen sind wir gerechtfertigt, 1. Korinther 6, Vers 11. Wir sind aus Gnade gerechtfertigt worden, Römer 3, 24, Titus 3, 7. Wir sind von der Sünde gerechtfertigt worden, Römer 6, Vers 7. Und Galater 2, 17, in Christus gerechtfertigt, das steht aber so in Art Konjunktiv da. Und trotzdem, wir sind in Christus gerechtfertigt worden. Auch dieses Wort dürfen Sie gerne nachlesen. Sechstens, in dieser Aufzählung, was macht die Wortvollendung aus? Paulus hat auch wie kein anderer die ganze Weite des Werkes Gottes dargelegt. Auch wenn man das einmal erkannt hat, dass fast auf jeder Seite der Heiligen Schrift die Allvollendung irgendwie durchscheint, so hat doch Paulus dieses allumfassende Wirken Gottes darstellen dürfen. Christus und sein All, das ist das große Thema des Paulus, auch im Kolosserbrief. Und dann mache ich noch einen Schwenk. Von den Auslegern völlig ignoriert, mindestens in Einleitungen. Ich habe da einiges nachgelesen. Nur Heinz Schumacher bringt es in seiner Einleitung zum Kolosserbrief. Wird etwas vergessen, was ganz zentral im Kolosserbrief ist. Und das ist der Vater, die Gotteserkenntnis. Ich habe eine bestimmte Farbe für Gott, den Vater. Wenn ich da durch den Kolosserbrief gehe, überall ist es der Vater, der alles tut, der dahinter steht. Und die Gotteserkenntnis ist im Kolosserbrief eine wichtige Sache. Vielleicht im Samstagabend, weil ich ja den lieben Bruder Kernchen ersetzen muss, der nicht da ist und sollte da predigen, werde ich über die Gotteserkenntnis im Kolosserbrief etwas sagen. Aber ich muss mit Atomul auch sagen, Änderungen vorbehalten. Ja, der Vater ist das große Thema, auch das große Thema des Kolosserbriefes. Er hat versöhnt, zum Beispiel Kolosser 1, Vers 20, durch Christus. Paulus hat wirklich die Schrift auf ihr Vollmaß, ihr Pleroma, ihre Fülle gebracht. Danken wir Gott dafür, auch dafür, dass wir Zeugen davon sein dürfen. Das Erkennen, das Lesen dürfen, das Glauben dürfen und vor allem wichtig, dass wir es lernen, das auch leben zu können. Das ist wichtig. Und dann vergessen wir auch nicht, wenn wir vor lauter Begeisterung einmal geistlich abheben, auch wieder die Landung rechtzeitig vorzubereiten. Aber das tut Gott schon. Durch Leiden, wie wir in diesen Tagen auch gehört haben, und durch die verschiedensten Lebensführungen. Soweit einmal zu dem, Paulus hat das Wort Gottes auf sein Vollmaß gebracht. Ja, jetzt ist es fertig. Die ganze Schrift ist da. Und nach der Offenbarung gibt es einen Fluch über den, der hinzufügt, oder der wegnimmt. Wir tun beides nicht. Wir ringen um das Wort, wie alle, die vor uns und alle, die nach uns kommen werden. Und der Heilige Geist möge es uns aufschließen, auch in diesen Tagen. So, und jetzt habe ich gedacht, jetzt singen wir einen Vers. Und dann möchte ich etwas sagen zur Überlieferung des Alten Testamentes. Der Kampf ums Wort ist ein großer Kampf und der wird in unserer Zeit ausgefochten, bis Jesus wiederkommt. Und dazu gehört auch die große Frage, wie wurde die Schrift überliefert? Und in den vergangenen Jahrhunderten, kann nicht sagen, aber Jahrzehnten vielleicht, hat man immer wieder die Art der Überlieferung der Schrift als Grund genommen, dass sie nicht inspiriert sein soll, nicht von Gott sein soll. Und es gibt kein Buch der Antike, das so hervorragend überliefert ist wie die Heilige Schrift. Auch wenn man verschiedene Textformen hat, da ändert sich ja nicht der Inhalt. Da ändert sich einmal ein Wort und ein Satz, da fehlt mal was und kommt mal was dazu. Aber an dem Inhalt ändert sich überhaupt nichts. Seit es Qumran gab oder gibt, ist natürlich in der Christenheit und vor allem in der gelehrten Welt natürlich eine gewaltige Lawine losgetreten worden. Ändert Qumran, das sind ja die Funde, das muss ich jetzt nicht erklären, von 1947 dort in den Höhlen am Toten Meer, ändert sich die Schriftüberlieferung? Müssen wir unsere Theorien über die Schriftüberlieferung ändern? Ich habe jetzt im Faktum gelesen, die Gelehrten sind jetzt fertig mit der Aufarbeitung dieser Funde von Qumran. Eine fürchterlich schwierige Arbeit, haben sich Gelehrte verbissen, haben ihre Leben daran gesetzt, ihre Ehen fast draufgebracht, sodass eine Frau schrieb, ach, hätte die Ziege diese Schriften doch gefressen, dann wäre unsere Ehe besser gewesen. Ja. Und dieses Qumran hat eine Fülle von Material gebracht. Insbesondere für die Wissenschaft, das muss ich sagen. Das trifft uns als normale Bibelleser sehr wenig. Aber dort war es doch sehr wichtig. Und wir können nach wie vor sagen, unsere Bibel ist hervorragend überliefert. Ich spreche jetzt nur vom Alten Testament. Für dieses Thema Altes Testament, Entstehung, Entwicklung und Qumran gibt es ein hervorragendes Sachbuch von Immanuel Toff. Das ist ein Jude, der dieses Projekt leitete in Jerusalem. Die wollten ja die hebräische Bibel nach dem Kodex von Aleppo herausgeben. Und da muss er wohl der Leiter gewesen sein. Ein hervorragender, exzellenter Fachmann auf dem Gebiet des Alten Testamentes. Und das Buch heißt Der Text der hebräischen Bibel. Erschien im Kohlhammer Verlag. Und dann auch noch das uns bekanntere Schick und Klesmer auf der Suche nach der Urbibel. Und mit diesen zwei Büchern, es gibt noch einige andere, zwei Büchern, die habe ich mich doch beschäftigt und oder habe meine Ausarbeitungen zum Alten Testament doch auch dann sehr mit Informationen bestückt, die aus diesen Büchern stammen. Das Alte Testament ist völlig anders überliefert wie das Neue. Beim Neuen Testament sucht man aus Hunderten, ja aus Tausenden von Schriftteilen das Neue Testament, den Urtext wieder zu rekonstruieren. Im Alten Testament gibt es gar nicht viele alte Zeugnisse. Und unsere Bibelausgaben, denen liegt eine Schrift von 1008 zugrunde, der Codex Leningradensis. Heute heißt er ja, das muss ich nachlesen, das kann ich gar nicht behalten, Codex Petropolitanus, weil die Stadt wieder Petersburg heißt, liegt ein Codex zugrunde, der in Leningrad aufbewahrt wird, noch immer aufbewahrt wird. Und ein ganz hervorragender Codex, eine ganz hervorragende Schrift zum Alten Testament. Ja, letzten Endes nur eine Schrift beim Alten Testament. Nicht ganz, aber fast. Das älteste Dokument überhaupt über das Alte Testament sind jene berühmten Silberröllchen vom Kafet Hinnom, das heißt Dorf Hinnom, mit dem Priestersegen. Es stammt ungefähr von 600 bis 700 vor Christus und Toff schreibt, dass es für die Wissenschaft keine Bedeutung habe. Kann man akzeptieren, er weiß es besser. gesprochen. Muss es, weiß es richtig. Dann gibt es noch in Qumran ein paar alte Dokumente, ein Exodus-Text und noch ein Samuel-Text. Und dann sind wir schon im Jahr 250 vor Christus. Abraham lebte vielleicht 2000 oder 1900 vor Christus. Und das sind schon die ersten Qumran. Nein, das ist dann die Septuaginta. Das ist ja bekanntlich die griechische Übersetzung des Alten Testamentes. Nennt sich Septuaginta nach 70 Gelehrten, die das übersetzt haben sollen. Nennt sie auch die griechische Übersetzung oder die alexandrinische Übersetzung. Ich nenne sie einfach die Septuaginta. Ab 250 vor Christus begonnen mit den fünf Büchern Mose und dann sicherlich nach und nach kamen an die anderen Bücher dazu. Und es ist erstaunlich, dass diese alte Übersetzung, die Septuaginta, eine andere Textform, da liegt eine andere Textform zugrunde als unser Text. Unser Text ist der sogenannte masoretische Text. Das kommt daher, dass die Masoreten, das kann man übersetzen, die Überlieferer, ab dem Jahr 650 nach Christus in Tiberias saßen und dort nun die Schrift neu aufarbeiteten und auch dieses Punktierungssystem, das wir heute haben, zu Ende führten. Und dort hat besonders die Familie Ben Ascher einige hervorragende Handschriften gefertigt. Und dazu zählt auch der Codex Leningradensis. Und das ist die Textform, die heute da ist. Und nun sagen die Forscher, euer Text, der masoretische Text, das ist nicht der ursprüngliche Text. Deshalb schreibt auch der Klesmer Schick in seinem Buch auf der Suche nach der Urbibel. Und sie suchen immer noch andere Schriften und andere bessere Schriften, die dahinter stehen, weil sie sagen, wir haben ja nur Texte bis zum Jahr 250, da muss es noch eine bessere Handschrift, die zuvor liegt, geben. Und da bin ich anderer Meinung. Also, wir haben den sogenannten masoretischen Text. Und dann kommt die berühmte Jesaja-Rolle von Qumran, die Sie vielleicht zu Hause im Bücherschrank stehen haben, in einem Tontöpfchen. Übrigens, diese Jesaja-Rolle, die 1a-Rolle, das ist nicht die bessere. Die bessere ist die B, die ist kürzer. Da fehlen Teile, weil sie kaputt sind. Die hat einen masoretischen Text. Aber die lange, die Sie zu Hause haben, ich habe sie auch zu Hause haben, die hat einen nicht so guten Text. Ja, also dann kamen diese Jesaja-Rollen und die sind zwischen 200 und 150 vor Christus entstanden. Und dann ab 150 kommen diese ganzen Qumran-Rollen und die Qumran-Texte, die, von denen man in der Zeitung liest. Und man hat heute von allen Schriften der Bibel einen Text, auch einen zugrunde liegenden Text der Septuaginta, außer dem Buch Esther. So. Toff sagt, dass die Vorlagen, die Urschriften, dass wir für die Bibel nur dürftige Unterlagen aus der Antike haben. Und er schreibt, dass diese alttestamentlichen Funde eher Zufallstreffer sind als die Erfolge systematischen Forschens und Suchens. Nun wurden auf dieser Basis der bekannten Unterlagen, die man hat, natürlich eine Reihe von Theorien entwickelt. Ich will eine sagen, wie Schick das geschrieben hat. Er hat vorhin das geschrieben. In einem Artikel in Faktum im letzten Jahr. Oder vielleicht in diesem Jahr, ich weiß nicht mehr genau. Aufgrund der Handschriftenfunde in Qumran gilt es allerdings von einem Gedanken Abstand zu nehmen. Er schreibt, es gab im antiken Judentum nicht die eine Bibelausgabe, wie es heute eine Luther- oder Elberfeld- oder Schlachterbibel gibt, so gab es zur Zeit Jesu verschiedene Ausgaben verschiedener der einzelnen Bibelbücher. Die Wortwahl ist wie bei den heutigen Bibelausgaben auch zwar unterschiedlich, die Botschaft aber ist in allen Ausgaben dieselbe. Dieser Satz hat mich auf die Palme gebracht. Da bin ich dagegen. Das ist eine falsche Darstellung. Ich werde das jetzt nachher gleich beweisen, dass es anders richtig ist. Natürlich gab es verschiedene Textgestalten und war da vieles im Schwange. Aber, es geht um die eine Textgestalt. Was ist der wahre Bibeltext? Und darüber wollen wir uns heute einmal unterhalten. Ja, nun kann ich vielleicht doch einiges hier überspringen. Auch Toff, der berühmte Gelehrte schreibt so, wir müssen, den masoretischen Text ist nicht der eigentliche Text. Da gibt es noch einen dahinterstehenden, den müssen wir suchen. Und es gibt in Qumran Funde, da gibt es viel exzellentere Texte. Vielleicht gab es da welche, gibt es da Texte, die haben eine schönere Sprache, das ist ja möglich. Und so kommt er oder kommen die Gelehrten zu der Meinung, wir müssen den Urtext, wir müssen die Urbibel suchen. So, aber nun habe ich meine Ausführungen auf drei Pfeiler stellen. Es gibt drei Pfeiler, die die Heilige Schrift uns selber bietet, wie die Schrift überliefert ist. Der dritte und wichtigste Pfeiler ist natürlich, Jesus sagt, der sagt, kein Tüdelchen, nichts kann an der Schrift aufgelöst werden. Und dann können, und das war der masoretische Text, den Jesus meinte, und dann können die Gelehrten mir alles sagen, was sie wollen, dass es da hinten noch irgendwelche anderen Texte gäbe, das glaube ich nicht. Aber fangen wir vorne an. Vielleicht kennen Sie das Buch von P.J. Weissmann mit dem Titel Die Entstehung der Genesis. Wenn Sie das nicht gelesen haben und sich interessieren für die Überlieferung der Schrift, holen Sie es nach. Es ist sehr plausibel, was da steht, dass nämlich die Alten in Assyrien, die haben ganze Familiengenealogien gehabt, also so Abstammungsdokumente, ja? So die Genesis, die Herkunft der Geschlechter und wie sie sich vermehrten, wo sie herstammen und wie sie sich vermehrt haben. Und die haben eine Unterschrift und haben eine Überschrift. Die decken sich miteinander. Und nun hat dieser Weissmann als Gelehrter in Assyrien viele solcher Tontäfelchen gefunden. Und nun sagt er, und so könnte auch die Bibel überliefert sein, dass die ganzen Geschlechtsregister von Adam bis Josef geht das. Wo es immer heißt, dies ist die Geschichte von, oder dies ist die Herkunftsgeschichte von, dies ist die Genesis von, dass die Bibel in diesen Genealogien genauso in ihren Familiengeschichten überliefert worden sei. Das ist möglich, das ist plausibel. Und das schon von Adam an, und sehr interessant, wie das dargestellt ist. Nun heißt es aber in 1. Mose 5, Vers 1, dies ist das Buch von den Geschlechtern Adams. Es ist möglich, dass der Adam vielleicht schon das Buch kannte. Und so kam ein Buch in die Arche Noah. Das kann ich nicht beweisen und kann ich weder bestätigen noch widerlegen. Aber hier steht vom Buch. Denn der Adam, der kam nicht als ein Primitiver auf irgendeinem Baum herunter, als er aus dem Garten Eden geworfen wurde. Das war ein hochintelligenter Mann. Gefallen natürlich. Hochintelligent, was der alles noch wusste aus den Zeiten des Garten Edens. Da würden wir heute staunen, wenn wir es wüssten. Wir wären froh, wir wüssten es. Also vielleicht kann er das Buch, ich weiß es nicht. Jedenfalls auf diese Art und Weise mit den Tontäfelchen dann nach der Arche ist sicherlich die Familiengeschichte der Semiten und Hamiten und auch der Japhetiden überliefert worden. Und dann geht das Volk nach Ägypten, da nahm es seine Familiengeschichten mit. Und wir wissen ja irgendwo aus dem Titusbrief, Kapitel 3, Vers 9, von diesen jüdischen Geschlechtsregistern, das liegt denen in den Genen. Anscheinend haben die gerne solche Geschlechtsregister aufgestellt und dann mitgeschleppt und über und weitergetragen. Also sie gingen dann nach Ägypten und dort kamen sie mit dem Papyrus in Verbindung, mit dem Papier. Und dann sind sie aus dem Land Ägypten ausgezogen und haben ihre Familiengeschichten wieder mitgenommen. Die sind zwar nicht richtig geflohen, es musste schnell gehen, aber sie konnten doch alle geordnet und noch mit Silber und Gold von den Nachbarn und mit ihren Backschüsseln, wo es ungesäuerte Teig drin war, konnten sie ausziehen. Und so haben sie auch ihre Familiengeschichten mitgenommen. So, und jetzt beginnt etwas ganz Neues. Und jetzt beginnt die Bibel interessant zu werden. 2 Jahre nachdem sie in der Wüste waren, bauten sie die Stiftshütte. Und urplötzlich gab es dort Schreiber. Und gab es Bücher, in die Mose etwas hineinschreiben musste. Und jetzt wurde die Bibel urplötzlich, institutionalisiert. Jetzt bekam sie eine Verwaltung. Die hatten am Anfang nur das erste Buch Mose, das hieß natürlich noch nicht so. Vielleicht hatten sie das Buch Hiob und mehr hatten sie nicht. Aber dann heißt es in 2. Mose 17, Vers 14, schreibe dies zum Gedächtnis in ein Buch. Und dann gibt es das Buch des Bundes, davon lesen wir 5. Mose 31, 24, wo berichtet wird, dass Mose die Worte des Gesetzes in ein Buch geschrieben hat. Und sehr bedeutsam, dieses Buch lag nicht unter dem Kopfkissen vom Hohepriester, sondern das lag neben der Lade. 5. Mose 31, Vers 26. Und nun sage ich Ihnen meinen ersten Pfeiler der Schriftüberlieferung. Und dazu schlagen wir auf 5. Mose 17, Vers 18. Das finden Sie jetzt natürlich in keinem Lehrbuch, das ist klar. Ja? Aber ich meine, wir dürfen hier doch auch den Geist Gottes in Anspruch nehmen, dass er uns leitet, wie das nun mit der Schrift ist. 5. Mose 17, Vers 18. Da geht es darum, wenn einmal ein König in Israel auf dem Thron sitzt. 5. Mose 17, Vers 18. Und es soll geschehen, wenn er, der König, auf dem Throne seines Königtums sitzt, so soll er sich eine Abschrift dieses Gesetzes in ein Buch schreiben, aus dem, was vor den Priestern, den Leviten, liegt. Da steht also, wenn dein König herrscht, soll er sich eine Abschrift, ich sage eine autorisierte Abschrift, nicht eine wilde, eine autorisierte Abschrift des Gesetzes machen, die ein Buch in ein Buch geschrieben werden muss. Und nun steht dort etwas ganz Gewaltiges. Die Abschrift dieses Gesetzes, die in ein Buch geschrieben wird, wird nämlich aus dem Buch entnommen, das vor den Priestern, den Leviten liegt. Dieser Satz ist so bedeutsam, denn aus dem Buch, aus der Tora, dem Gesetz, der Lehre eigentlich, wird abgeschrieben, das vor den Priestern liegt und nicht aus einem irgendeinem Buch oder Text, der irgendwo in Qumran oder sonst wo rumliegt. Gott hat jetzt die Überlieferung seiner Schrift, so muss ich es sagen, seiner Schrift, in die Hand der Priester gelegt und des Tempels. Auch zur Zeit Jesu war das noch ganz genauso. Und wenn wir von Schriften sprechen, die da herumkursierten, dann muss man fragen, war es eine Tempelschrift oder war es keine? Wenn es keine war, war sie nicht autorisiert, dann hatte sie Fehler. Wenn sie im Tempel abgeschrieben wurde, ich komme noch darauf zurück, und gut abgeschrieben war, dann war sie, ich sage einmal, fast fehlerlos. Gott selbst hat die Überlieferung der Bibel in den Tempel und die Hand der Priester und Leviten gelegt. Und der letzte Prophet, das Malachi, schreibt in Kapitel 2 seines Prophetenbuches, dass sein Bund, der Bund Gottes, mit Levi gewesen sei und dass man in seinem Munde die Tora, die Lehre der Wahrheit findet. In Vers 7 heißt es, die Lippen des Priesters sollen Erkenntnis oder Wissen bewahren und die Tora sucht man aus seinem Munde, denn er ist ein Bote des Herrn der Hirscharen. In der Wüste begann Mose, die Tora zu verfassen. Zunächst das Gesetz, die fünf Bücher Mose. Heißt alles Tora, ist die Lehre, das Gezeigte, das Geworfene sogar. Und aufgrund der ganzen Überlieferung der Wüstenwanderung hat sicherlich Mose die Oberhand in dieser ganzen Geschichte gehabt. Natürlich, über seinen Tod konnte er nicht mehr berichten. Also das sieht ja jeder noch vernünftige Mensch ein, wenn einer ein Buch schreibt und schreibt nur über seinen Tod. Das war also ganz bestimmt nicht selber. Und da muss man keine großen Theorien dann drin entwickeln, ob jetzt die fünf Bücher Mose von Mose sind, weil über seinen Tod berichtet wird. Nun haben die nächsten Jahrhunderte, muss man sagen, nicht sehr viel Stoff zur Bibel beigetragen. Die fünf Bücher Mose in der Wüste. Und dann kam die Zeit Josuas, das Buch Josua, die Zeit der Richter, das Buch der Richter, das Buch Rut fällt noch hinein. Und dann sind wir schon bei Samuel und Saul und David. Spätestens ab David haben auch die Könige Geschichtsschreiber beschäftigt. Und nun beginnt eine literarisch reiche Zeit. Und jetzt müssen wir etwas beachten, und das gehört mit zu meiner Meinung über die Überlieferung der Schrift. In solchen Zeiten, Blütezeiten, übrigens auch heute, da gibt es eine Explosion literarischer Produkte. Da wurde die Heilige Schrift auch vervielfältigt. Ich sage es einmal rein theoretisch, vielleicht haben die drüben im Ostjordanland, wo der Barzillai wohnte zur Zeit Davids, haben die gesagt, Mensch, Leviten, bringt uns doch eine Abschrift des Gesetzes mit. Das haben die mitgebracht, haben sie abgeschrieben. Es war keine autorisierte. Abschrift. Das ist möglich so. Also, und solche Zeiten bergen natürlich große Gefahren, dass, wie man sagt, solche Schriften korrumpiert, verschmutzt, mit Fehlern behaftet, hergestellt werden. Und dann schickt Gott immer wieder solche Depressionszeiten, wo die Bibeltexte fast verloren gingen. Wir kennen das aus der Zeit Athalias, aus der Zeit Josias. In diesen Destruktionsphasen wird auch sehr viel ungesundes Material vernichtet. Das ist ganz wichtig. Und für die korrekte Überlieferung der Schrift ist das wieder ein großer Segen. Dann, wie gesagt, David und Samuel haben großen Anteil an der Weiterentwicklung der Bibel. Psalmen Davids, Psalmen Asaphs und Jedutuns und Hemans und vieles andere mehr. Und die Juden sagen, dass die Schrift, dass bei der Schriftüberlieferung die Propheten einen großen Anteil gehabt hätten. Das ist bestimmt wahr. Die haben wichtige göttliche Impulse gegeben für die Überlieferung der Schrift. Und auch in der Bibel ist nichts statisch, die lebt. Und da hat ein König Hiskia Folgendes gemacht. Er hat verloren gegangene Texte von Salomo gesucht. Die Sprüche Salomos hat er gesucht. Da hat er seine Leute ausgeschickt. Die haben auf einmal eine Idee gehabt. Mensch, wir haben doch Salomo, der hat doch noch irgendetwas da verfasst. Wo sind denn die Dinger eigentlich? Wie es heute auch ist. Und das waren sie fündig. Und Sie können das nachlesen. Sprüche 25 ab Vers 1 finden wir einige von diesen Sprüchen Salomos, die Hiskia durch seine Knechte suchen ließ. Aber nun kommt ein ganz großer Abschnitt und Einschnitt. Nebukadnezar erobert Jerusalem und den Tempel. Er nimmt die Tempelgeräte mit. Aber an drei Stellen, mindestens an drei, ich meine es sind drei, steht Nebukadnezar, mein Knecht, der Knecht des Herrn, das ist Nebukadnezar. Und er musste sorgfältig die Geräte mitnehmen. Und was nicht in der Schrift steht, der hat bestimmt auch sorgfältig die Schrift mitnehmen müssen. Vielleicht durften es die Priester mitnehmen, ich weiß es nicht. Aber jedenfalls ging die Schrift mit nach Babel. Im Jahre 516 wurde der zweite Tempel eingeweiht. Und die haben bestimmt dort auch einige Schriften gehabt, welche wissen wir nicht. Aber nun kommt der zweite Pfeiler. Im Jahre 450 vor Christus, das heißt also 66 Jahre nach der Einweihung des Tempels, reist ein Mann nach Jerusalem, der meine ganze Ehre hat. Das ist Esra. Esra war das ein Mann. Und dieser Esra, so heißt es im Buch Esra, Kapitel 7, Vers 6, dieser Esra zog herauf von Babel und er war ein kundiger oder schneller, behender. Dieses Wort kommt nur noch im Psalm 45, Vers 2 vor. Ein behender, ein kundiger Schreiber oder Schriftgelehrter. Und dann Vers 10, Esra hatte sein Herz darauf gerichtet, das Gesetz des Herrn zu erforschen und zu tun und Israel Recht und Satzung zu lehren. Nun habe ich das vielleicht ein bisschen schnell überlesen. Ich muss nun sagen, was da steht. Ein kundiger Schriftgelehrter in dem Gesetz Moses. Und nun lesen wir weiter. Dann kommt in Vers 10 das Gesetz Jahwes. Und dann in Vers 12 ein Brief, der lautet Artasasta, der König der Könige, Esra, dem Priester, dem vollkommenen Schriftgelehrten im Gesetz des Gottes des Himmels. Aha, das Gesetz, die Tora, die Lehre des Gottes des Himmels. Und Vers 14 steht, dass das Gesetz seines Gottes in seiner Hand ist. Der hatte eine Abschrift. Der hatte eine Ausfertigung des Gesetzes Moses, des Gottes Israels und Jahwes. Und was ist das? Das Gesetz Moses sind die fünf Bücher Mose, das Gesetz Elohims, das Gesetz Gottes, das sind die ganzen übrigen Schriften mit den ganzen Propheten. Und noch interessanter ist für mich das Gesetz Jehovas, denn das ist ja letzten Endes Jesus, der dahinter steht. Er wirft den Schatten, das Gesetz ist ein Schatten, und so sehe ich das so, dass das Gesetz Jehovas, das Gesetz des Herrn, die fünf Bücher Moses umfasst und das Gesetz deines Gottes. In ihm vereinigt sich die ganze Schrift. So, dieser Mann, hochgelehrt, bringt nun die Bibelschriften mit von Babel nach Jerusalem. Und ich persönlich meine, dass Esra der Mann war, der jetzt das ganze Bibelmaterial fasste, zusammenfasste und der Mann war, der die Schrift kodifizierte und zu einem Kodex machte. Denn es waren zur Zeit Esras schon fast alle Schriften da. Es fehlten nur noch die drei letzten Propheten und insbesondere der Prophet Malachi. Er wird wohl den Schlussstrich darunter gezogen haben. Und dieser Text ist in meinen Augen schon der masoretische Text, unser Text gewesen. Machen wir weiter. Man sagt, dass Esra vor Nehemia gestorben sei und dass Nehemia das Werk des Esra zu Ende gebracht hätte. Kann stimmen, kann auch nicht stimmen. Und hier meine ich, dass Malachi als Prophet einen ganz wichtigen Anteil hatte, denn ich habe Ihnen vorher aus dem Kapitel 2 seines Prophetenbuches vorgelesen, da hat er große, hohe Meinung über das, was der Hohepriester und der Priester an sich und der Levit zu tun hat in Bezug auf die Schrift. Ja, und dann ist das Jahr 400 gekommen, die Prophetie hört auf. Und man kann, wenn man die Geschichte Israels liest, die Zeit nach dem Jahr 400, man findet einfach keinen Mann mehr, der in der Lage gewesen wäre, eine Schrift zu kodifizieren. Schon bald wird das Priestertum griechisch verunstaltet und dann ist die Zeit einer Schriftkodifizierung vorbei. Wenn die Wissenschaft heute immer weiter zurückgeht, immer bessere Urtexte sucht, besser wie der masoretische Text, dann läuft sie ins Leere. Ich meine, mit Esra sei der sogenannte masoretische Text geboren worden. Übrigens am Rande, die zwei Chronika-Bücher, sagt man, seien von Esra verfasst worden. Das passt sehr gut zu Esra, angenommen es stimmt. Und dann ist das ganze Panorama der Geschichte Israels bis zur Rückkehr aus der Verbannung, das passt gut zu Esra. Er hat den Durchblick gehabt. Ja, jetzt ist 11.15 Uhr bald. Jetzt versuche ich einfach noch im Sturmschritt vieles wegzulassen und auf das Ziel zu eilen. Der Tempel beschäftigte sogenannte Abschreiber und auch sogenannte Magihim, das waren die Korrektoren. Wenn dort etwas abgeschrieben wurde, dann mussten die gleich nachzählen und mussten gleich korrigieren. Und so war der Bibeltext bis zur Zeit Jesu unglaublich gut überliefert worden. Das muss auch Toff zugeben. Immer wieder bei dem Buch von dem Toff, immer wieder zu Esra gehen sie zurück. Irgendwie merken sie auch, da muss irgendwo der Start sein. Aber zugeben tun sie es nicht. Ja, und der Esra war der erste Schriftgelehrte und alle Schriftgelehrte und Pharisäer berufen sich auf ihn. Seine Tradition, die wollten sie weiterführen. Und damit haben sie auch die Schrift, wie er sie konzipiert hat, weitergeführt. Und nun kommt das dritte und der letzte Pfeiler. Das ist Jesus selbst. Wenn alles andere falsch gewesen wäre, was ich jetzt gesagt habe, ich hoffe natürlich nicht, dann ist Jesus unanfechtbar. Er sagt, die Schrift kann nicht aufgelöst werden, Johannes 10, 35. Kein Jota, kein Tüttelchen vom Gesetz darf aufgehoben werden, bis es erfüllt ist, Matthäus 5, Vers 18. Jesus ist der dritte Pfeiler nach dem hohen Priester oder nach den Priestern, nach Esra ist er der dritte. Und er wusste ganz genau, es gibt die eine Schrift. Auch wenn die Juden sagen, es gab drei Schriften im Tempel und die haben dann verglichen, immer die zwei, die zusammengingen, das war dann der richtige Text. Nun ja, das kann stimmen und auch nicht. Aber Jesus wusste es genau. Und die Masoreten wussten auch nicht genau, was sie da immer abschreiben mussten. Und da haben sie einen Text gehabt, da haben sie die hebräischen Buchstaben in den Text geschrieben. Und weil sie es nicht verstanden, das ist das Ketiv, das Geschriebene, haben sie an den Rand das Kere geschrieben, das, so ist es zu lesen. Und wenn man das nachguckt, das ist auch nicht immer einfach zu verstehen, was die an den Rand geschrieben haben. Ja, nur noch ganz schnell, dann kam die Katastrophe, Titus erobert den Tempel und er verbrennt. Das ist eine schlimme Sache gewesen. Wie die Schriften gerettet wurden, weiß man nicht. Aber es sind die masoretischen Schriften gerettet worden. Nun schreiben Toff und die anderen Gelehrten, dass die Pharisäer Schriftgelehrten, was von denen übrig geblieben ist, die haben diese Schriften hinübergerettet. Und die Schriften, die man auf Massa da gefunden hat, also 70 nach Christus, waren alles masoretische Texte. Und dann bin ich wieder dort beim Anfang gelandet. Dann haben sie sich nach Tiberias verdrückt und haben dort nun die Schrift nochmals ganz neu aufgrund der masoretischen Überlieferung, ich kann jetzt sagen zusammengestellt, aber neu geschrieben, neu bearbeitet und neu herausgegeben. Und jetzt kommt noch ein wichtiger Satz und dann bin ich gleich am Ende. Die Masoreten haben alles vorliegende Material vernichtet. Es hat nicht verbrannt, wir würden es verbrennen oder entsorgen. Nein, die haben das begraben und haben das in der Ehrfurcht vor der Schrift haben sie diese Dinge beerdigt. Sie haben alles alte Material beseitigt. Und das heißt, Gott wollte, wenn, als dieser Filterungsprozess vorbei war, da sollte kein weiteres Material mehr da sein. Und das bedeutet für mich, Gott wollte das, was die Masoreten dort in Tiberias erarbeitet haben, das wollte er, dass das in unsere Hände kommt als die Heilige Schrift. Ja, und dann kam, wie gesagt, die Familie Ben Ascher und sie ist die größte Familie, Schreiberfamilie in Tiberias gewesen und auf ihr beruht unsere Schrift der Codex Lindgradensis. Die Juden meinen, es gäbe noch eine bessere Schrift, die sind also fast gleich. Der Codex von Aleppo, aber da fehlen die 5 Bücher Moses, die sind verbrannt und fehlt nochmal etwas. Aber auf dieser Basis wollen sie ein großes Bibelprojekt machen und einiges herausgeben. Jesaja und Jeremia, glaube ich, sind herausgegeben und das andere fehlt noch. Und noch einen einzigen Satz zum Septuaginta. Die Septuaginta hat nicht den gleichen Text, Urtext wie die masoretische Bibel. Das kann man feststellen im Rückübersetzen. Aber die Zitate im Neuen Testament sind aus der Septuaginta, aus der griechischen Übersetzung des Alten Testamentes. Sie ist einfach die Hinführung zum Neuen Testament. Ihre Bedeutung ist heute nicht mehr so groß, denke ich. Mindestens ich besitze sie nicht, ich benutze sie auch nicht. Aber zur Hinführung zum Neuen Testament war sie wichtig. Und ich möchte dann ein Beispiel noch bringen und dann schließe ich. In Psalm 40, Vers 7 steht, Ohren hast du mir gegraben. Hebräischer Text. Neues Testament. Können Sie übrigens im Delitzsch seinem Hebräerbriefkommentar sehr schön nachlesen. Im Neuen Testament steht, einen Leib hast du mir bereitet. Das ist die Septuaginta. Seht, und so hat der Heilige Geist schon vorbereitet, dass aus dem Ohren gegraben einen Leib bereitet, übersetzt wird. Ich besitze ein Poster zu Hause, habe ich mir mal gekauft. Das Ohr ist eine Abbildung des menschlichen Körpers und die haben da ein Embryo hineingezeichnet. Und diese 130 Auslasspunkte der Akupunktur, die man im Körper weiß, die kann man genauso am Ohr wieder machen. Also ist das gar nicht so falsch übersetzt. Ohren gegraben heißt, einen Leib hast du mir bereitet. Und so wurde, wie gesagt, die Septuaginta zur Hinführung zum Neuen Testament. Ja, und damit höre ich auf und damit schließe ich. Und nun hoffe ich, dass ich Ihnen ein bisschen einen Einblick in die Entstehung des Alten Testamentes gegeben habe und auch die Führung, die Gott seiner Bibel gegeben hat, wie er sie bewahrt hat, wo oft nichts mehr da war. Irgendwas ist doch übrig geblieben. Und er hat sie bis zum heutigen Tag bewahrt. Wir freuen uns, dass wir das Wort Gottes haben dürfen, lesen, studieren dürfen. Und dass es die Wahrheit ist. Dein Wort ist die Wahrheit. So viel.
1041. Ich sage noch eine vierte Stütze zu seinen dreien. Das ist der Apostel Paulus.
Kannst du auch die fünfte noch sagen?
Nee. Der Apostel Paulus hat gesagt, und das war ein Schriftgelehrter, wenn einer die Bibel, das Alte Testament kannte, dann war es Paulus. Der hat gesagt, indem ich allem glaube, gleich wie geschrieben steht, und also dem Gott meiner Väter diene, das wollen wir tun. Allem glauben. Wird zwar jedem so gehen, wie es missgegangen ist, als ich erstmal die Bibel durchlesen wollte. 1. Mose großartig, 2. Mose auch prima, 3. Mose habe ich die Bibel zugemacht, verstand ich ja nicht. Aber heute ist es wunderbar. Man muss die Bibel lesen. Das war übrigens auch 5. Mose von den Königen, ja? Eine Abschrift des Gesetzes. Und da ist der nächste Satz. Er sollte täglich darin lesen. Aha. Er hat uns zu Königen und Priestern gemacht. Dann müssten wir auch täglich in der Schrift lesen. Tun wir es? Wunderbar. darf sagen, seit gut 50 Jahren oder über 50 Jahren lese ich täglich die Bibel. Und Spurgeon hat immer gesagt, nachdem ich meine Bibel zu hundertsten Male durchgelesen habe, da war es mir viel köstlicher als beim ersten Mal. Und das wird jeder sagen, der jahrzehntelang die Bibel liest. Das Buch wird immer schöner. Bruder Heller würde sagen, die kleine Bibel wird immer größer, wird immer umfangreicher. Greift nach dem Wort. Paulus hat es uns gesagt, lasst das Wort des Christus für uns tun. Lieber Herr, wir danken dir, dass du uns dein Wort gegeben hast. Und es ist wahr, deine Worte sind Geist und Leben. Lass uns in deinem Wort bleiben. Und öffne uns immer mehr und mehr die Augen des Herzens, dass wir erleuchtet hineinschauen dürfen in deinen ganzen Gottesreichtum. Und wir werden immer wieder neu staunen über dein Wort, über das Wunder deines Wortes. Wir geben dir die Ehre, wir geben dir den Dank. Amen. Amen.